Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Brilliant goal! Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
Alles zur WM der Frauen.
Ja, und damit begrüße ich euch in eine neue Woche dieser WM. Wir haben Montag, es ist der 12. Tag dieser WM. Mein Name ist Eva-Lotta Bohle und als allererstes, ihr kennt's, ist dieser Podcast, ist und bleibt der Rasenfunk crowdfinanziert. Dafür möchte ich im Namen von Max und Frank, aber natürlich auch von meiner Stelle euch herzlich danken. Ihr macht es möglich, dass Annika in Australien ist, dass ich hier sitze und natürlich, dass ihr nicht nur meine Stimme hier hören müsst, sondern auch noch andere GästInnen hier neben mir sitzen. Und da möchte ich als erstes eine Person begrüßen, mit der ich schon einige Male zusammen im Stadion war und von der ich schon ganz viel gehört und gelesen habe, aber mit der ich noch nie im Podcast sitzen durfte. Hallo Nele Hüpper.
Ja, hi. Völlig wildes Gefühl. Ich sag's, wie es ist.
Nele findet ihr als @hiphip auf Twitter. Sie ist freie Journalistin. Außerdem begrüßen darf ich Jule von Lottes Erbinnen und Schrift. Zu finden könnt ihr sie unter anderem bei Mastodon unter bioschokolade@früh.social. Hallo Jule.
Hallo.
So, und dann wollen wir reinstarten. Wir hatten heute insgesamt 3 Spiele mit jeweils 4 Toren. Und ich glaube, das Spiel, wenn ich da auf jeden Fall mal von mir aus sprechen darf, mit dem überraschendsten Ergebnis bei 4 Toren war Japan gegen Spanien. Himmel, Herrgott. Endstand 4:0 für Japan im Wellington Regional Stadium vor ein bisschen mehr als 20.000 ZuschauerInnen gewinnt Japan durch immer wieder fantastisch vorgetragene Konter. Und zwar gehen sie nach 12 Minuten 1:0 in Führung nach einem Ballverlust von Spanien durch Miyazawa. In der 29. Minute wieder eine Kontersituation. Diesmal kommt der Ball irgendwie zu Yuki und der wird dann abgefälscht von Paredes zum 2:0. Und dann vor der Pause wieder ein schneller Pass, wieder eine Unterzahlsituation für Japan, wieder Miyazawa zum 3:0. In der zweiten Halbzeit passiert dann lange nichts, auch weil von Spanien relativ wenig kommt. In der 83. darf dann aber die eingewechselte Tanaka noch sehr sehenswert zum 4:0 für Japan treffen. Ja, Jule, hast du das so erwartet vom Spiel?
Nein, ich habe es nicht so erwartet. Also man konnte sich schon vorstellen, dass Japan das ja gut macht, aber dass sie das so extrem souverän machen und dass sie auch so gut mit dem Ballbesitzfußball von Spanien klarkommen und so abgeklärt sind, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Spanien so ideenlos über 90 Minuten ist.
Ja, und also was hat dir so an Japan am besten gefallen? Also was fandst du so die Momente, wo du sagen kannst, vielleicht auch schon guter Hinweis auf das, was wir noch von ihnen erwarten können?
Ja, also als erstes waren sie, das ist ja so deren Paradedisziplin, also sie sind super diszipliniert gewesen, also haben diese Räume immer total eng zugemacht, haben also im Prinzip auch null durchgelassen von Spanien, da kam eigentlich auch fast gar keinen Schuss aufs Tor, so 5, ich glaube einer insgesamt, haben das sehr gut gemacht. Ich glaube, die beste Chance, also für mich gefühlt die beste Chance war einmal in der 5. Minute, da ist dann irgendwie der Ball mal durchgerutscht zu Bomati und da war die selbst überrascht. Ansonsten danach ist fast gar nichts mehr oder sehr wenig passiert von spanischer Seite und die haben sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen von dem permanenten Ballbesitzspiel und haben da einfach diszipliniert alle über 90 Minuten lang die Räume dazu gemacht und haben dann einfach auf Konter gewartet und das haben sie auch 3-mal extrem gut gemacht. Also es sah ja fast immer gleich aus, hatte ich jetzt gesagt, ne? Schöner Konter und dann auch super effizient verwandelt. Ich finde, das muss man ja auch mal machen, so eine Kontersituation, da das Ding da so reinzuhauen, beziehungsweise gut, das 2-0, das war ja so ein bisschen Pech durch Paredes, die da das noch abgefälscht hat, sonst wäre er, glaube ich, nicht drin gewesen. Aber ja, das eiskalt einfach, ne? Und halt super diszipliniert, irgendwie sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und die haben den da wirklich, ja, die haben die da irgendwie völlig doof aussehen lassen, die Spanierinnen, muss man ganz klar sagen.
Ja, und ich finde auch ganz klar aufgezeigt, es braucht gar nicht 20 Schüsse aufs Tor, um überzeugend mit 4-0 gewinnen, sondern sie waren ja verdammt effektiv, ne? Insgesamt 5 Schüsse aufs Tor, davon 4 Tore, aber mit so einer Souveränität das Ganze heruntergespielt. Es hat mir richtig Spaß gemacht, da trotzdem zuzuschauen, weil du einfach wusstest, ein Pass kann die komplette Defensive und das komplette Mittelfeld aushebeln. Und es war natürlich auch immer so ein bisschen Ritt auf der Abseitsklinke, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ja, extrem gut umgesetzt.
Ja, es war ja auch immer nicht abseits von dann. Es war wirklich super, auch wie der Pass dann da so und wie die dann nach vorne und geschossen. Ja, traumhaft muss man. Also muss man natürlich auch Glück dabei haben, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber diese Nervenstärke dann da abzuziehen und zu treffen, das Respekt. Und dann auch natürlich das letzte Tor von Tanaka, wie sie da durchläuft und dann einfach mal ein Tor macht. Ist schon echt gut. Zwischendurch muss ich sagen, fand ich es ein bisschen dröge. Also da war ich dann so ein bisschen neidisch auf das andere Spiel, weil so ein bisschen mehr los war, weil Spanien hat es dann auch gar nicht null geschafft, da irgendwie was zu tun hat. Im Prinzip sind bei diesem Ballbesitzfußball geblieben, indem sie sich da 5 Stunden lang den Ball gegenseitig hin und her geschoben haben. Aber so richtig vors Tor kamen sie dann ja auch nicht mehr, mal so ein Distanzschüsschen. Aber der dann auch meistens nicht gut geschossen war und übers Tor ging, das war dann ein bisschen wenig. Das hat mich schon erschrocken, wie ideenlos Spanien da dann agiert hat. Also vielleicht war es denen auch egal, weil ich meine, jetzt sind sie halt Gruppenzweiter, egal, was soll's. Aber gut ausgesehen haben sie da jetzt nicht.
Ja, und gleichzeitig ist es so, dass sie ja auch im, also Spanien wurde, wenn sie dann mal in die Nähe des Strafraums gekommen sind, wurden sie auch immer relativ schnell zu einem Abschluss gezwungen, weil Japan dann einfach den überhaupt gar keine Zeit gelassen hat. Gleichzeitig ist Spanien, wie ich fand, überhaupt nicht ins Tempo gekommen. Also es gab dann mal eine Situation in der zweiten Hälfte, als mit Teresa, die hätte dann links und rechts meiner Meinung nach mit 2 Spielerinnen gute Abspielmöglichkeiten gehabt und zieht dann in dem Moment für mich einfach mal übereilt ab, wahrscheinlich weil sie so gewöhnt daran war, dass einfach keine Zeit bleibt. Und Japan hat ihnen ja durchaus ab und zu mal Räume gegeben, stand aber so schnell wieder immer hinter dem Ball und hat Spanien einfach überhaupt nicht den Raum gegeben. Nele, du hast das Spiel, glaube ich, mit einem Auge auch so ein bisschen verfolgt. Vollkommen verständlich, dass auch ihr euch diese Spiele aufgeteilt habt. Weil ich kann auch sagen, es rutscht dann durchaus auch mal was durch, wenn man es parallel guckt. Was ist das, was dir aus dem Augenwinkel so aufgefallen ist? Was hat dir gut gefallen?
Vieles habt ihr schon angesprochen. Die Konsequenz von Japan war irgendwie das, was mir auch ein bisschen aufgefallen ist. Und dass sie relativ früh schon in der spanischen Hälfte, dass die Spanierinnen angelaufen sind. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Alles in allem muss man schon sagen, darf man auch nicht vergessen, dass beide Teams ja schon fürs Achtelfinale vorzeitig qualifiziert waren. Also eigentlich könnte man sagen, man kann sich in so einem Spiel auch mal zurücklehnen und auch einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Das hat Japan so nicht gemacht, sondern die sind mit Vollgas ins Spiel reingestartet und haben wirklich von vorne bis hinten durchgezogen und haben in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal anderen Spielerinnen aus der sogenannten zweiten Garde, die es, glaube ich, bei diesem japanischen Team so nicht gibt, auch die Chance gegeben, ein bisschen Spielzeit zu bekommen. Und ja, also was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, das war nicht überraschend großartig, sondern das war unfassbar großartig und das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich hatte eigentlich auf ein anderes Team als Weltmeister getippt. Aber ich glaube, ich muss das jetzt nochmal überdenken. Ich bin wirklich echt gespannt, was Japan im Achtelfinale dann macht.
Ja, und ich muss auch einfach sagen, also du hast es schon angesprochen, es war eine Rotation drin, also es wurde so rotiert bei diesem Spiel, dass jetzt alle Feldspielerinnen, die im Kader sind, ihre Zeit auf dem Feld hatten. Und dass man das dann so spielt, spricht natürlich unfassbar für den Spielstil, weil wir haben andere Teams schon während dieser WM gesehen, wo man von Konstanz spricht, dass sie unbedingt Konstanz auch im Kader brauchen, in der Startelf. Und Japan sagt dann einfach mal, ach so, ja, okay, wir sind ja schon qualifiziert, wir können einfach mal durchwechseln und dann spielen die das ja gegen Spanien so konsequent runter. Da habe ich wie gesagt, einfach größten Respekt vor. Das ist, war extrem gut gemacht und ich bin auch wirklich gespannt, einfach aus einer neutralen Position, was die noch machen. Ich kann mir momentan nur sehr, sehr wenige Mannschaften vorstellen, die das schaffen, weil ja, okay, man könnte auch sagen, vielleicht wurden sie defensiv auch noch nicht so geprüft, obwohl man ja per se von Spanien davon ausgegangen oder ausgehen könnte. Da kommt dann halt dazu, lag es mehr an Spanien oder lag es an Japan? So oder so bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was wir von Japan noch erwarten können. Von Spanien, ich glaube, es gibt ein paar Teams, die sich jetzt qualifiziert haben für das Achtelfinale, wo ich noch nicht so ganz weiß. Also wir haben es auch immer schon gesehen, dass Teams, die in der Gruppenphase noch nicht komplett überzeugend waren, dann ab, ich sag mal, den Runden, wo es halt kein, also nur noch Do or Die gibt quasi, dann durchaus nochmal eine Schippe drauflegen. Ich denke mal bei Spanien, das ist ein Team, die das auch definitiv müssen.
Aber ich finde, man hat total gut gesehen, wie Japan es schafft, dass die ganzen Starspielerinnen von Spanien da irgendwie eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Also eigentlich war die einzigste, die mir so richtig noch ein bisschen aufgefallen war, die Selma. Alle anderen, Alexia Poteas und so weiter, die ist mir eigentlich nur beim Auswechseln aufgefallen, dass die noch da ist. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber also viele, ne, die haben ja wirklich so einen Haufen an wirklich Starspielerinnen, die waren schon ziemlich abgemeldet. Die haben dann zwar sich gegenseitig den Ball hin und her geschoben, aber da kam ja dann einfach gar nichts mehr.
Ja. Ja, und was auch irgendwie, was ich tatsächlich ziemlich krass fand, war, wie unsicher die Torhüterin von Spanien aufgetreten ist. Das ist eigentlich auf diesem Niveau, wo die Spanierinnen eigentlich spielen und auch spielen können, hat mich das dann doch selber irgendwie ein bisschen verunsichert, wie die vor dem 2:0 an den Ball versucht ranzukommen, das, ja, hat irgendwie, war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und auch der Spielaufbau von hinten hat so gar nicht funktioniert von Spanien. Ja, es war irgendwie überraschend. Also ich glaube, hier sind zwei Faktoren zusammengekommen. Einmal die Konsequenz und die Disziplin von den Japanerinnen und sowas wie Überforderung oder alle Gänge rausnehmen, die es gibt von Spanien, die zu diesem doch verdienten, aber auch schon hohen 4:0 dann am Ende geführt haben.
Ja, würde ich euch beiden auch vollkommen zustimmen. Möchtet ihr gerne noch was hinzufügen? Sonst würde ich tatsächlich jetzt auf das nächste 4:0 gehen. Und zwar das zwischen Kanada und Australien. Der Co-Gastgeber Australien gewinnt das Spiel mit 4:0 vor 27.706 ZuschauerInnen und steht damit im Achtelfinale, anders als Co-Gastgeber Neuseeland. In der 9. Minute geht Australien mit Raso in Führung. Dann gibt es ein bereits vermeintliches 2:0, wird dann aber nachher nicht gegeben wegen Abseits. Auch das 1:0 wird wegen Abseits überprüft. In der 40. Minute kann dann aber Australien doch noch das 2:0 erzielen. In der zweiten Hälfte ist Kanada zwar gefordert, aber auch hier sieht Australien etwas näher an dem 3:0 aus. In der 58. Minute kann Fowler dann eben auch dieses 3:0 erzielen. Danach passiert lange wenig, außer dass wir unter anderem bei Kanada die erste Auswechslung durch das Concussion Protocol sehen. Tatsächlich, es gab nämlich insgesamt 6 Wechsel bei Kanada. Leon musste ausgewechselt werden und ja, war auch sichtlich benommen. Für sie kam Jans und in der 78. das war dann schon der 5. Wechsel, kam dann noch Smith für Quinn. Am Ende gibt es in der Nachspielzeit in der 90. plus 3 noch einen Elfmeter für Australien nach einem Foulspiel von Fleming und Gorey und den verwandelt Catley vom Punkt. Nele, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Oh, das war ein richtig cooles, also zumindest in der ersten Halbzeit, ein wirklich aufregendes, spannendes Spiel. So, die Ausgangslage war auch relativ klar. Also wenn Australien hier nicht im Vergleich zu den anderen beiden Partien eine Schippe drauflegt, dann sind sie halt raus. Und das als Gastgeberin ist dann immer irgendwie, ja, schwierig. Genau, also Was mir positiv aufgefallen ist, ist am Anfang tatsächlich noch Kanada gewesen, die relativ früh angelaufen sind und die Außenverteidigerinnen sehr, sehr hoch mitgezogen haben. Und auch die vertikalen Bewegungen, die haben mir da ganz gut gefallen. In den ersten Minuten ist Kanada irgendwie noch vors Tor gekommen und hatte irgendwie eine Idee, aber dann kam dieses schon von Eva schön beschriebene Tor, wo wir nochmal kurz über das Abseits reden sollten, weil von den Fernsehbildern her sah es wirklich so aus, als ob da Emily van Egmond im Abseits stand. So. Und die kalibrierte Linie, die kam auch erst richtig, richtig spät. Also es war ein wunderschönes Tor. Egmond ist richtig, hat es genau richtig gemacht, hat viel Platz, geht bis zur Grundlinie runter, spielt den Pass dann flach vors Tor und Hayley Russo, die stochert den dann da halt rein. Also da hat man gesehen, wie unsortiert die kanadische Defensive ist und mit Glück und auch mit sehr viel Können erzielt Australien dann irgendwie den klassischen Dosenöffner. Und ja, also danach war das auf einmal ein ganz anderes Spiel nach 10 Minuten. Dann war nämlich Australien voll am Drücker und bleibt es dann auch. Und das gegen ein Team aus Kanada, die eigentlich Olympiasieger, also die nicht nur eigentlich, sondern die Olympiasiegerin sind und sehr lethargisch dann auf einmal, also für mich auch sehr lethargisch wirken und überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen. Das sind, glaube ich, so die beiden Gegebenheiten, die da aufeinander getroffen sind. Ein australisches Team vom Heimpublikum, die krass gepusht wurden, und ein Kanada, was irgendwie überhaupt nicht in die Puschen gekommen ist. In diesem Spiel, über dieses Spiel könnten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde reden und hätten trotzdem irgendwie nicht alles erwähnt. Da gab es Abseitspositionen, da gab es Abseitsentscheidungen, da gab es Elfmeter, die gegeben wurden oder nicht gegeben wurden. Und es war ein gutes Spiel zum Start in den Tag. Das darf man auch nicht vergessen. Das war relativ früh für mich noch, als ich das geschaut habe. Es war auf jeden Fall viel drin.
Ja, also bei diesem Abseits-Ding, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich orientiert an den, ich sage jetzt mal Rasenlinien, ja, vom Mähen oder was auch immer. Da konnte man schon sehen, dass es im ersten Moment näher dran an gleicher Höhe sein könnte, als es einfach von der Perspektive aus aussieht. Das ist tatsächlich, ich habe mir irgendwann angewöhnt, mich an diesen Grasmarkierungen mal versuchen zu orientieren. Im Endeffekt sind wir froh, dass wir die kalibrierte Linie haben, weil es natürlich fürs SchiedsrichterInnen-Gespann auch um einiges leichter macht, sowas dann tatsächlich auch so belegen zu können. Ja, bei Kanada gab es ja auch tatsächlich einen Vierfachwechsel in der Halbzeit. Es wurde dann auch umgestellt, so wie ich es gesehen habe, zwischendurch auf eine Dreierkette. Zwischenzeitlich waren, glaube ich, nominell 4 oder 5 Stürmerinnen auf dem Feld. Nele, ich fand, dafür war einfach viel zu wenig von Kanada auch in der zweiten Hälfte zu sehen. Und das, obwohl, du hast es ja schon angesprochen, so lethargisch, und das, obwohl Australien natürlich auch nach dem 3-0 wusste, okay, wir spielen jetzt hier einfach mal ein bisschen unseren Stiefel runter, wir nehmen ein bisschen das Tempo raus, warten auf Konter. Aber ich muss sagen, dass ich Kanada erschreckend, ja, schwach einfach fand.
Ja, ich glaube, relativ gut passend dazu ist die Situation vor dem 2-0, wo die Torhüterin Caelan Sheridan den Ball eher so halbherzig wegfaustet, und das ist halt ihr Strafraum. So, und dann fällt halt eben das 2-0, weil sie den Strafraum nicht beherrscht, also ihren Teil des Strafraums. Und ich finde, das ist irgendwie sehr, es ist irgendwie so, dass die Blaupause für das Spiel von Kanada, die irgendwie nicht so richtig in Tritt gekommen sind und einfach überhaupt nicht, da hat nichts gestimmt. Also ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich gehört Kanada immer zu Titelanwärterinnen und haben immer irgendwie was in petto und kommen immer irgendwie zurück. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Team einfach jetzt inzwischen schon zu alt ist, oder vielleicht war der Spielplan irgendwie, die Idee hat einfach nicht funktioniert gegen Australien. Also wenn Australien relativ früh führt und Kanada dann nur noch auf Konter lauert, ja, dann bekommt man so ab der, wann war das ungefähr, so ab der 70. Minute, wo ist das Spiel dann wirklich auch ein bisschen abgeflacht, weil es dann irgendwie, ja, nicht mehr wirklich viel passiert ist. Aber so alles in allem muss man wirklich sagen, dass Kanada wirklich sehr verdient ausgeschieden ist nach den Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft. Mit dem 0-2 zur Halbzeit waren sie noch ganz gut bedient. Also Australien hat alles dafür getan, dass die vor ihrem Heimpublikum alles dafür geben, weiterzukommen. Und diesen Kampfeswillen, den habe ich so bei Kanada überhaupt nicht wahrgenommen oder überhaupt nicht gesehen.
Ja, und ich glaube, es ist einfach generell gut für diese WM, dass wir einen dieser Gastgeberländer eben noch weiter im Turnier haben. Vorher haben ja Expertinnen auch gesagt, man könnte durchaus mit Australien rechnen im Achtelfinale. Je nachdem, wie es morgen auch weitergeht, könnte Australien noch so ein bisschen England entgehen im Achtelfinale, auch wegen des anderen Spiels in dieser Gruppe. Jule, was denkst du denn, was können wir noch von Australien in diesem Turnier erwarten?
Also ich habe die sehr, sehr hoch getippt, also als Halbfinalkandidat, weil ich schon glaube, dass diese Euphorie im Land sie pushen kann. Das hat man bis jetzt ja nicht so dolle gesehen, weil die ja auch viel Pech hatten. Ich hoffe, dass Sam Kerr, wenn die jetzt integriert ist ins Spiel und richtig mitspielt, dass man da noch weit kommt. Ich meine, es müsste jetzt ja, glaube ich, gegen den Zweiten der Gruppe D gehen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, man korrigiere mich genau, da genau. Genau. Das müsste ja, sage ich jetzt mal, eine lösbare Aufgabe sein. China oder Dänemark werden es wahrscheinlich sein. Da muss man gucken, wie es so weitergeht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die, vielleicht ist das ja auch so ein Dosenöffner jetzt, wo man so mal richtig richtig aufgespielt hat, weil das, was ich jetzt so im Nebenauge sozusagen gesehen hat mir schon gefallen. Also man hat ja immer wieder Druck zum Tor und dann immer wieder weiter versucht und so. Also man hat schon gesehen, die wollen auf jeden Fall weiterkommen.
Ja, ich finde es einfach schön, wie das Stadion mitgeht bei jeder Balleroberung. Da war für mich auch immer ein guter Indikator. Ich hatte beide Tonspuren an bei beiden Spielen. Und ich wusste immer so, ach, jetzt wird es lauter, jetzt kannst du kurz nochmal bei Australien, Kanada drauf gucken. Nein, aber ich muss einfach sagen, also generell, ich habe es gestern schon mal gesagt, ich bin von vielen Mannschaften auch positiv überrascht und bin wirklich gespannt. Ich finde es von Tag zu Tag schwieriger zu sagen, wer wie weit kommt, weil man immer an zwei Spielen misst und dann kommt ein drittes dazu oder wie auch immer. Und ja, gleichzeitig gibt es eben auch Mannschaften, die uns ein bisschen enttäuschen. Das hatten wir jetzt mit Kanada und Spanien. Wo man wahrscheinlich mehr erwartet hatte. Ja, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was ging oder wie sich Australien dann anstellt. Wie gesagt, man kann davon ausgehen, es wird China oder Dänemark. Würde ich zustimmen, Jule, sind bestimmt machbare Gegner. Auch bei diesem Spiel möchtet ihr da gerne noch was hinzufügen?
Ja, sehr gerne. Sam Kerr haben wir ja bei dieser WM noch gar nicht gesehen und ich glaube, die kann auf jeden Fall auch noch ein Faktor sein, wenn es dann in Richtung Achtelfinale weitergeht, falls sie bis dahin dann wirklich fit ist. Ich glaube, die Fans haben sie gefordert bei dem Spiel gefühlt schon. Aber bei dem Spielstand musst du halt irgendwie in der 60. Minute, selbst wenn sie fit gewesen wäre, sie nicht nochmal reinwerfen und da irgendwie eine Verletzung irgendwie riskieren. Also das hat Herr Gustafsson, der Trainer von den Australierinnen, dann schon sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dann im Achtelfinale gegen entweder wahrscheinlich China oder Dänemark dann wahrscheinlich von Anfang an spielen könnte. Weil sie ist das Gesicht der WM in Australien und auch eine Weltklasse-Spielerin. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch noch eine Spielerin ist, die den Unterschied für Australien machen kann. Und dann sehe ich nämlich auch Australien eher im Halbfinale als andere Teams.
Ja, ich würde sagen, dahingehend drücken wir die Daumen. Für wen die WM jetzt beendet ist Costa Rica und Sambia. In diesem Spiel ging es eigentlich um nichts mehr, sage ich mal so, außer wer wird Dritter und wer wird Viertplatzierter. Am Ende hat Sambia diesen dritten Platz erreicht, weil sie 3-1 in Hamilton vor 8.117 ZuschauerInnen gegen Costa Rica gewinnen. Schon in der dritten Minute geht Sambia durch den Wemba nach einer Ecke in Führung. Sie hat relativ viele Costa Ricanerinnen um sich herum, kommt aber trotzdem als erstes zum Ball. Danach, ja, hat man eher das Gefühl, dass Costa Rica ein wenig auseinanderfällt. Es gibt einen möglichen Elfmeter in der 31. Minute. Beziehungsweise den gibt es, Entschuldigung. Ich komme hier schon selber durcheinander. Das ist die zweite Hälfte. Es ist perfekt, wenn man eigentlich sich Notizen macht und die einfach nicht abliest. Also in der 31. Minute gibt es dann einen Elfmeter für Sambia. Barbara Banda wird von Alvarada gefoult. Und dann gibt es das Turnier Banda gegen Solera. Und dann erzielt Banda das 1000. Tor einer Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Fand ich eine schöne Story irgendwie. Wie gesagt, von Costa Rica kommt in dieser ersten Halbzeit relativ wenig. In der zweiten Halbzeit können sie dann aber relativ früh zum 1:2 treffen, auch nach einem Eckball. Musonda bekommt er den Ball nicht geklärt und Herrera staubt ab. Dann gibt es einen möglichen Elfmeter, so. Musonda fault Chinchilla. Per se ist es eine Elfmeterentscheidung, also ist es ein elfmeterwürdiges Foul. Vorher war Scott aber wohl im Abseits und deshalb zählt dieses, ja, gibt es eben nicht den Elfmeter. Und am Ende darf dann Sambia auch noch das 3:1 erzielen nach einem Fehler im Aufbau von Costa Rica. Wird Kunan Darji von Banda bedient und die verliert Solera am Ende, Sambia sogar fast noch mit dem 4:1. Aber Endstand, wie gesagt, 3:1 für Sambia. Ja, wildes Spiel. Und Nele, ich möchte tatsächlich mal mit dieser Elfmeterentscheidung beginnen. Weil, also ich glaube, dass es Elfmeter gewesen wäre, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Wie siehst du diese Abseitsentscheidung?
Schwierig. Also für mich ist es eine fragwürdige Entscheidung, weil eigentlich die Spielerin nicht ins Spiel wirklich eingreift. Ja, sie steht im Abseits, aber halt im passiven Abseits. Und dafür gibt es diese Regel mit dem passiven Abseits. Wenn du nicht ins Spiel eingreifst, dann ist es nicht Abseits. Ja, also diese Entscheidung hat da mit dem VAR auch viel zu lange gedauert. Also vor allem, weil die Situation eigentlich relativ klar war. Also es gibt zwar einen Abseits, aber die Spielerin greift nicht ins Spiel ein und der Elfmeter wäre absolut berechtigt gewesen. Ich tue mir schwer damit. Also mit der Entscheidung tue ich mir wirklich irgendwie schwer, weil das auch in so eine Drangphase von Costa Rica in der zweiten Halbzeit gefallen ist, wo sie halt gerade den Anschlusstreffer irgendwie erzielt hatten und dann kommt diese Entscheidung gegen Costa Rica in dem Fall dann. Ich weiß nicht, ob das Spiel entschieden hat. Und es ging, das hast du ja auch schon gesagt, Eva, es ging ja eigentlich um nichts. Die Sportschau hat das Spiel ja auch überschrieben mit das Duell der Ausgeschiedenen. Ja, es war trotzdem ein Spiel mit sehr viel WM-Historie. Du hast es eben schon erzählt. Es gab nicht nur das 1000. Tor der WM-Geschichte, sondern auch das schnellste bisher nach 2:11 für Sambia. Also da war eine Menge drin.
Ja, und ich finde, dass Sambia das über weite Strecken dann durchaus schon so ein bisschen das gesagt hat, warum man, glaube ich, nach dem Testspiel gegen die deutsche Mannschaft vielleicht doch ein bisschen was von ihnen erwartet hatte. Also sowieso, Banda wird immer perfekt in Szene gesetzt, aber ich muss echt sagen, mir haben die Umschaltmomente von Sambia immer sehr, sehr gut gefallen. Und es ist irgendwie, ja, also dass sie hinterher dann auch im Prinzip noch die Coolness haben, das 3:1 zu machen, den Deckel drauf zu machen, dann damit auch ihr erstes WM-Spiel gewinnen. Man konnte schon sehen, das hat denen trotz des Ausscheidens viel bedeutet. Und wir reden ja von bei den Newcomers, sage ich jetzt mal, aber generell auch bei Mannschaften, die man vielleicht von Anfang an nicht wahnsinnig hochgetippt hat. Trotzdem ist das ja ein wichtiges Zeichen in Richtung deren Verbände. Ich meine, in der ganzen Rasenfunk-Vorschau zu diesem Turnier haben wir über so viele Probleme, wenn es auch um Strukturen etc. geht. Und ja, ich hoffe einfach für die Spielerinnen im Allgemeinen, dass das einfach ein Zeichen in die Richtung ist, was alles gemacht werden kann, obwohl natürlich auch gerade eine Barbara Banda einfach kein unbeschriebenes Blatt ist, was ihre Qualitäten betrifft. Ja, also kurz zum Elfmeter, dass ich da meine Meinung auch nochmal sage. Ich finde es halt, Also ich dachte erst, okay, hier wird jetzt auch gecheckt wegen Abseits. Aber ich finde halt auch im Vergleich dafür, dass sie sich gefühlt 2,5 Minuten den Kontakt anguckt. Und dann wird einmal zurückgespult auf diese mögliche Abseitsstellung. Und ich finde, da ist ganz, ganz klar zu sehen, dass sie jetzt zwar im Abseits steht, aber auch überhaupt nicht an den Ball kommt und sogar Sambia im Ballbesitz bleibt und dann halt wieder den Ball verliert, aber auch nicht an Scott. Also sie greift in dem Sinne ja wirklich überhaupt nicht ins Spiel ein, auch nicht, dass sie jetzt irgendwie sagt, irgendwie sie bindet jetzt 3 Spielerinnen auf sich. Deshalb fand ich die Entscheidung dann doch auch schwierig und gerade, ich glaube, also an sich war es gut erklärt, ne? Also jetzt mal davon unabhängig, ob ich mit der Entscheidung konform gehe, an sich finde ich das gut durchgesagt. Ich gehe halt nur einfach mit der Entscheidung nicht konform. Es gab ja auch noch das vermeintliche 2-2 dann, das war aber dann doch relativ unbestritten abseits. Ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, über 2 Teams zu reden, die dann doch auch schon ausgeschieden sind. Aber dennoch, ja, Nele, was hat dir denn sonst noch an diesem Spiel gefallen?
Das, was man von Sambia schon im Testspiel gegen Deutschland auch gesehen hat, das waren viele lange Bälle in die Spitze und ein sehr hohes Tempo. Das hat mich jetzt nicht mehr überrascht, aber das hat mir wirklich Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Das kannte man ja eben aus dem Vorbereitungsspiel gegen Deutschland und die brauchen nicht unbedingt den Ballbesitz, um ein funktionierendes Spiel aufzuziehen, sondern das Umschaltspiel von Sambia, das war wirklich großartig und das war schön zu gucken. Was bei Costa Rica mir sehr viel Spaß gemacht hat, war tatsächlich die rechte Seite mit Del Campo und Herrera, die da, wenn Costa Rica nach vorne gekommen ist, dann halt über rechts. Und ja, also alles in allem war das ein voll okayes, sehr gutes drittes Gruppenspiel. Sambia kann jetzt wirklich ich weiß nicht, was los ist mit meinem Kopf. Sambia kann wirklich mit einem hoch erhobenen Kopf von dieser Weltmeisterschaft abreisen. Erster WM-Sieg, erstes WM-Tor, 1000. WM-Tor. Man hat einfach gesehen, dass sie sehr, sehr gut Fußball spielen können und deswegen auch völlig zu Recht bei dieser WM dabei waren. Und das, was von vielen so im Vorfeld so benannt wurde mit, ja, wenn es so eine größere WM gibt, dann gibt es wieder viele Ausschussspiele, wo am Ende irgendwie so ein 0-0 rumkommt. Und das hier war ein Paradebeispiel an Spielen von, warum es sehr viel Sinn macht, auch diese WM zu vergrößern. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von immer weiter und größer, aber dieses Spiel hat, finde ich, gezeigt, obwohl beide Mannschaften schon ausgeschieden sind, war das ein sehr gut zu guckendes Fußballspiel und das hat mich sehr beeindruckt von beiden Mannschaften. Das darf man auch nicht vergessen. Also Costa Rica hat sich die Chancen auch ein bisschen erarbeitet, haben dann auch manchmal ein bisschen Pech, haben versucht dagegen zu halten, wie es ging, aber Sambia war einfach körperlich und mit dem Spielansatz einfach komplett überlegen und das spiegelt sich auch ein bisschen in dem Ergebnis wieder. Und ja, also dafür, dass das eigentlich ein Duell um nichts war, war es ein sehr, sehr gut zu schauendes Fußballspiel.
Ja, und ich habe auf jeden Fall mehr getan als Spanien, finde ich. Ich war richtig neidisch. Boah, schon wieder eine tolle Aktion.
Ja, das stimmt. Also wenn man sich das mal, also man müsste sich das wirklich nochmal beide Spiele nebeneinander legen und irgendwie nochmal beide irgendwie gucken. Also ich glaube, ich hatte mit Costa Rica gegen Sambia das bessere Spiel von denen.
Also absolut. Ich meine, ich habe leider vergessen, dass ich Ballbesitz Fußball hasse und spanisches Spiel. Von da an war es echt nicht schön. Aber ich fand, wirkte von beiden, die wollten nochmal zeigen, okay, komm, ne, wir wollen nochmal zeigen, dass wir hier auf diese Bühne doch noch gehören.
Ja, und gleichzeitig diskutiert man ja auch so ein bisschen, ob es jetzt schon das letzte Spiel von Amelia Valverde war. Aus Costa Rica, aus dem Land heraus, gab es ja durchaus trotzdem einfach Lob für das Team. Ich glaube, von der Politik aus, das ist einfach, dass sie stolz auf die Mannschaft sind, finde ich tatsächlich ein ganz schönes Zeichen. Ich fand, was mir bei Costa Rica aufgefallen ist, auch irgendwie, dass sie so ein bisschen vielleicht doch überfordert waren am Anfang. Extrem schnell gab es in den ersten Minuten die gelben Karten für Costa Rica. Also ich glaube, es gab halt in der 6. gab es schon für Alvarado, glaube ich, gelb, wo ich tatsächlich sagen muss, dass es für mich kein klares Foul war, ob man da jetzt gelb geben muss, okay. Aber Man sah dann auch irgendwann, dass man natürlich nicht riskieren wollte, dass man in der Defensivkette dann eventuell doch noch eine Spielerin verliert. Ich habe da die Schiedsrichterin auch nicht ganz verstanden ab und zu, weil ich fand dafür, dass sie so rigoros mit gelben Karten angefangen hat, ist es zum Ende etwas ausgedünnt bei Situationen, wo ich gesagt habe, okay, da könnte man jetzt allein aus taktischen Gründen jetzt auch mal eine gelbe Karte ziehen. Ja, aber sonst will ich euch auf jeden Fall zustimmen. Es war durchaus ein interessantes Spiel, habe ich so nicht erwartet, dass es so ausgeht. Und ja, einfach, ich sag's nochmal, wenn man da in die Blicke der Frauen oder der Spielerin von Sambia blickt, kann man auch merken, wie viel es denen bedeutet, das jetzt auch irgendwie geschafft zu haben und damit nach Hause zu fahren. So, und dann würde ich tatsächlich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieses Spieltags, außer ich habe euch jetzt noch irgendwas weggenommen, was ihr zum anderen Spiel sagen wolltet. Scheint nicht so. Okay, das war tatsächlich ein... Nele hat es eben so schön gesagt, dass man 0-0 erwartet hat. Das war ein 0-0, was ich persönlich nicht so erwartet hatte. Zwischen Irland und Nigeria. Es war zeitgleich das Spiel zu Kanada gegen Australien vor im Suncorp Stadium in Brisbane. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, ich hätte ein Déjà-vu zum Spiel gegen Kanada, wo Irland zwar diesmal nicht das Tor macht, aber gefühlt relativ viel Lehrgeld zahlt für das, was sie in das Spiel investieren. Dann ist Nigeria in der zweiten Halbzeit für mich über 10, 15 Minuten das bessere Team, kann das aber auch nicht wirklich in Zählbares umwandeln. Und für mich geht am Ende hinterher das Unentschieden auf jeden Fall in Ordnung. Jule, wie hast du das gesehen?
Auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass ich das so nicht gesehen habe, aber ich glaube, dass Nigeria sehr darauf bedacht war, nicht zu verlieren. Und ich glaube, Irland wollte auch nicht so gern verlieren. Und so ein bisschen so haben sie das gespielt. Also ich fand das jetzt sehr ruhig und gemächlich. Jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass man den unbedingten Willen beider Teams gesehen hat, da jetzt gewinnen zu wollen. Und sie mussten ja auch beide nicht. Irland war ja sowieso raus und hat sich wahrscheinlich gedacht, ach naja, so ein Punkt ist auch in Ordnung. Und Nigeria hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, safe Zweiter, das ist auch gut. Machen wir das mal so. Und sie hatten zwar zwischendurch echt immer mal wieder gute Chancen, also in der fünften Minute ja war Irland ja relativ gut und dann in der 52. Minute hatte Nigeria zum Beispiel zwar wirklich sehr, sehr gute Chancen, aber insgesamt war das da sehr, sehr viel Leerlauf, fand ich, im Spiel. Also irgendwie, gefühlte waren da 20 Minuten da, wo fast gar nichts passiert war. Man war sehr viel im Mittelfeld und hat dann irgendwie ein bisschen hin und her gepasst, mal versucht, dann war der Ball wieder weg, dann war er wieder bei der anderen, hat wieder hin und her gepasst, hat es versucht und also man hatte das Gefühl, das war für beide so in Ordnung, das 0-0. Und so war es dann, glaube ich, auch für mich als Zuschauerin. Es war auch relativ ausgeglichen. Es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, Nigeria macht das jetzt total. Irland hatte auch gute Chancen. Ich glaube, sie hatten sogar ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber daraus wollten und haben sie dann nicht so richtig gemacht. Da fehlte dann einfach so der absolute Wille. Und vielleicht ist das dann ja in so einem Spiel so, wo mit so einem Unentschieden man weiterkommt, dass man dann einfach denkt, naja, bevor was passiert, mache ich es lieber so.
Ja, und gleichzeitig war es, glaube ich, auch so immer, wenn die gegnerische Mannschaft dann mal einen Fehler hatte, also gab zum Beispiel mal Momente, gerade auch in der ersten Halbzeit, wo Irland Fehler im Aufbauspiel hatte, gab es dann mal immer wieder schöne Aktionen, wo Kanu dann Oshoala schicken wollte. Ich muss einfach sagen, dass ich gerade Brosnan im Tor von Irland, wenn sie gebraucht worden ist, extrem stark fand. Gleichzeitig hatte man Nadosi, wo man schon angemerkt hat, auf der Linie ist sie eine super Torhüterin, aber eben mit den hohen Bällen hat sie durchaus ihre Probleme. Deshalb konnte man auch irgendwie bei als es dann auch mal eine Ecke gab, konnte man schon sehen, dass Katie McCabe versucht hat, den Ball möglichst hoch reinzuschippen. Er ist dann bisschen zu hoch gelangt, aber gab immer wieder Momente, wo sie dann quasi im 1 gegen 1 auch in der Luft dann eben nicht so die Lufthoheit hatte und ja tatsächlich sich in der einen Situation auch Ende der zweiten Hälfte verletzt, prallt da auf ihre Schulter, kann zwar trotzdem weiterspielen, aber sowas, sage ich dann rum, das brauche ich dann auch ehrlich gesagt nicht, wenn so ein Spiel 0-0 ausgeht, dass man in so einer Aktion dann, ja, sah einfach richtig böse aus, wie Caruso ja. und Ndozi da zusammenprallen. Ich meine, bei Caruso wurde auf jeden Fall auch ein Protokoll durchgeführt. Also es gab sehr, sehr viele Momente heute wieder, wo es Kopfverletzungen gab und eben nur eine Auswechslung. Ich bin keine Ärztin, ich möchte das dahingehend nicht vollständig bewerten, aber ja, das sah schon sehr oft nicht sehr gut aus tatsächlich. Und ja, bei Ndozi hoffen wir, dass da die Schulter auch hält.
Das wäre ja auf jeden Fall zu wünschen. Übrigens, Bosnien ist auch die Spielerin des Spiels geworden. Also wenn keiner trifft, dann wird es eine Torfrau offenkundig bei der FIFA. Also ich fand, insgesamt war das auch von der Verteidigung her ein ganz gutes Spiel. So viele Chancen gab es jetzt nicht, was vielleicht auch an den fehlenden starken Angriffsbemühungen lag. Aber die haben das jetzt nicht schlecht gemacht, aber sie haben es jetzt auch nicht mit dem letzten Wind gemacht. Bei Nigeria hat mir zum Beispiel auch Payne noch ganz gut gefallen. Die hat ja doch mal so ein paar Mal Zug zum Tor gehabt. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie Nigeria sich jetzt gegen vermutlich England schlagen wird. Da wird es wahrscheinlich schwieriger. Andererseits ist England ja auch sehr ersatzgeschwächt. Da bin ich gespannt.
Ja, es, vom Kommentator von diesem Spiel wurde immer wieder angesprochen, Nigeria könnte ja das Tor erzielen, um England zu entgehen. Andererseits haben wir, glaube ich, auch ja während dieser WM schon gesehen, dass klare Favoriten nicht unbedingt die Favoritinnen bleiben müssen. Und ja, generell, also sie mussten keine 100% in diesem Spiel geben, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, Jule, das Wichtigste war, dieses Spiel eben nicht zu verlieren. Man hat Irland über weite Strecken einfach gut zurückhalten können. Gerade fand ich, dass man es sehr, sehr gut geschafft hat, gerade in der zweiten Halbzeit O'Sullivan da komplett eigentlich aus dem Spiel zu nehmen. Die war noch relativ auffällig in der zweiten Halbzeit, auch immer wieder, wird immer wieder von Matt Cape unter anderem mit hohen Bällen gesucht. Aber ja, das haben sie dann in der zweiten Halbzeit dann auch einfach besser gemacht. Und man muss auch einfach sagen, dass Irland, wenn sie haben Platz bekommen von Nigeria, gerade auch im letzten Drittel, aber dann waren da auch für meine Begriffe zu viele Ungenauigkeiten drin, wurde immer mal wieder das Tempo rausgenommen, sodass dann Nigeria, sich dann doch auch sehr, sehr gut positionieren konnte.
Das stimmt. Und mir war bei Nigeria auch aufgefallen, dass die oft so einen langen Ball nach vorne gemacht haben, um dann da irgendwie doch noch diesen Moment zu haben, und das hat natürlich dann oft nicht funktioniert, logischerweise. Also dieses, was man vorher so krass gesehen hat, dieses Ballbesitzfußball und nach vorne, das war dann zum Beispiel da deutlich weniger. Ich fand es jetzt ja auch da war, ich habe ja das andere Spiel immer so nebenbei gesehen, da war ja permanent der VAR da zu sehen. Das war ja diesmal zum Beispiel auch gar nicht. Da hatte die Schiedsrichterin oder der VAR weniger zu tun.
Ich fand auch generell die Schiedsrichterin in diesem Spiel sehr souverän. Also es gab jetzt nicht so viele Momente, aber auch Irland hat ja durchaus ab und zu etwas körperlichere Spielweise an den Tag gelegt. Und ich fand einfach ihre Kommunikation mit den Spielerinnen, gerade mit Katie McCabe, ist ja auch nicht immer ganz einfach zu diskutieren, glaube ich. Ich finde es sehr, sehr souverän, wie sie dieses Spiel geleitet hat. Das war gefühlt auch das erste Spiel, wo es keine Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gab. Das ging tatsächlich direkt nach 45 Minuten in eine Pause. Ich fand es auch sehr schön, dass Irland Nigeria gefühlt seit 15 Minuten abgepfiffen war in der zweiten Halbzeit. Und bei Kanada war es eigentlich, wir haben hier noch einen Elfmeter, oh, ups. Das war, ja, das ist dann immer, wenn man so Sendungen plant, immer etwas kontraproduktiv, sage ich ganz ehrlich.
Bei Australien war noch gar nicht, dass die Nachspielzeit angebrochen, da war schon lange Schluss.
Ja, genau.
Da hast du so, da kannst du ja noch 10 Minuten gucken.
Ich war so, da steht noch eine 8 vor der Zahl, verdammt. Aber zum Glück können wir, ich bin ja davon ausgegangen, ihr guckt die Spiele auch und dann schlauerweise, wild guess, ist es natürlich eh so. Das wäre auch mal eine lustige Sendung zu sagen, nee, wir haben uns darauf jetzt festgelegt, keine Ahnung, was in der Nachspielzeit passiert ist. Da wären schon andere Spielbesprechungen im Fußball, aber auf ganz andere Art und Weise vollzogen worden, glaube ich. Möchtet ihr zu diesem Spiel noch irgendwas sagen?
Nee, also ich fand's, jetzt sage ich nö und sag trotzdem was, ich fand's war in Ordnung, ne? Also ich bin gespannt, wie gesagt, da muss Nigeria jetzt eine Schippe drauflegen, aber es war jetzt gar nicht nötig für die, da jetzt groß zu investieren und von da an war es in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass Irland hier wenigstens noch mit einem Punkt nach Hause fährt.
Ja, das finde ich auch. Wie gesagt, mein Herz schlägt ein bisschen für Irland. Ich kann euch erzählen, versucht auf gar keinen Fall, euch ein Trikot bei über die FIA von Irland zu holen. Ihr bekommt sehr lustige Mails, die überhaupt nichts mit eurer Anfrage zu tun haben. Von daher sehr, sehr amüsant auf jeden Fall an der Stelle. Nein, und ich bin wirklich gespannt, das habe ich ja eben schon gesagt, was wir von den Mannschaften sehen, die jetzt zwar frühzeitig ausgeschieden sind, aber ich sag mal so, ich habe jetzt schon Bock auf das nächste große Turnier, welche Namen da wieder dabei sein werden, weil ich glaube, in ein paar Jahren kann auch immer nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne gemacht werden. Das haben wir bei anderen Mannschaften auch gesehen. Und da bin ich einfach gespannt, was die Zeit so mit sich bringt. Apropos Zeit. Mein Service natürlich, also, oder unser Service ist euch ja kurz auch mitzuteilen, was die restlichen Spiele sind. Ja, wir gehen jetzt eigentlich nur noch in so schöne Doppelheader rein, bis zum Ende dieser Gruppenphase. Morgen um 9 Uhr deutscher Zeit spielt in der Gruppe E Portugal gegen die USA in Auckland und Vietnam gegen die Niederlande in Dunedin. Und um 12 Uhr deutscher Zeit, also genau die gleichen Uhrzeiten wie heute eigentlich auch, spielt dann China gegen England in der Gruppe D in Adelaide und Haiti gegen Dänemark in Perth. So, und dann darf ich mich auch schon bei meinen Gästinnen bedanken. Als nächstes natürlich bei Nele. Danke, Nele, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wir sehen uns ja und hören uns ja nochmal in dieser WM.
Tun wir das?
Ja.
Wir beide?
Ja.
Wir? Ah, guck mal, du
am bist Samstag, oder?
Ah, dann bist du besser informiert. Ich bin auch ehrlich, so. Ich komme auch durcheinander. Mein Kalender sieht sehr, sehr wild aus. Und dann darf ich mich auch ganz herzlich bei Jule bedanken. Danke, Jule, dass du heute Morgen oder heute Mittag, heute Nachmittag um Himmels Willen dabei warst.
Ja, danke für die Einladung. War sehr schön hier.
Das freut mich und ihr glaubt gar nicht, ihr kriegt das ja nicht hinter den Kulissen nicht mit, aber es war eine sehr entspannte Sendung für mich ausnahmsweise mal. Nein, wie gesagt, vielen Dank an euch alle. Und dann würde ich mal sagen, lasse ich hier euch jetzt die bekannte Melodie über Soundboard laufen.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.